Niemand spricht drüber? Wir schon. Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Feenhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen.
Tada! Ich habe irgendwo noch ein Klatschen. Hallo Bastian.
Hallihallo.
Ich grüße dich. Willkommen in unserer kleinen Nachmittagsrunde hier um 5 Uhr.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir sprechen über den Elefant im Raum entlang der Customer Journey. Also wir haben die Customer Journey. Patrick hat sich die Fleißarbeit gemacht, die in viele, viele Schritte zu unterteilen. Am Beispiel Software as a Service, weil das so der längste Customer-Prozess ist. Und hangeln uns da so Schritt für Schritt und schauen uns so Sachen an wie Rechnungsstellung. Was kann denn da schief gehen? Und denken uns, darüber kann man keine Sendung machen. Was soll daran schiefgehen, dass man eine Rechnung stellt? Und zack, spricht man mal und dann ist die Stunde vorbei. Und heute sprechen wir über was ganz anderes, nämlich um die Implementphase. Und dazu habe ich eine kleine Geschichte, weil ich mal mit einer gemeinsamen Bekannten von Bastian und mir beim Abendessen war, mit Irina. Und wir sprachen so und sie erzählte mir, wie die Zusammenarbeit mit der Agentur von Bastian, also Peak Ace, ist, dass sie ein ganz besonderes Erlebnis als Kunde hatte, weil die Agentur ein sehr aktives Projektmanagement gemacht hat. Also sie hatte den Eindruck, das ist alles so gut vorbereitet für Schritt, dass sie eigentlich nur noch nicken oder Kopfschütteln muss, um in den nächsten Schritt zu kommen. Und das war für mich so der Auslöser, um auch Bastian einzuladen für diese Phase. Also wie startet man und wie betreibt man eigentlich Kundengeschäft in der Dienstleistung, wenn es losgeht? Also man hat unterschrieben, alle sind sich einig, es geht los. Was passiert dann und was passiert so aus Erfahrung von uns allen, wenn wir mal mit Agenturen oder Dienstleistern zusammengearbeitet haben? Was passiert auch, wenn wir Dienstleister sind? Und was glaubst du, habt ihr anders gemacht? Oder was ist der Grund, warum mir so jemand was am Abendessen erzählt, dass das bei euch irgendwie anders ist?
Also ich glaube, vieles ist ja irgendwie erstmal in ganz vielen Feldern gute Kommunikation, ne? Und ich glaube, man muss irgendwie sicherlich in der Lage sein, so eine Botschaft im Sinne von, wie wollen wir denn eigentlich zusammenarbeiten, auch stringent von vorne bis hinten, nicht nur eine Idee zu haben, wie das aussehen soll, sondern die auch kommunizieren zu können, ne? Ich glaube, das ist mal irgendwie das A und O, aber ich glaube, es fängt zumindest aus unserer Sicht wahrscheinlich auch noch deutlich eher an. Ich meine, man kann ja, und ich denke, das werden wahrscheinlich alle hier in der Runde auch nachvollziehen können, man kann sich ja auch, wenn man mal irgendwie den Schritt zurückgeht und sich überlegt, du hattest vorhin Rechnungen im Eingangsbeispiel, aber das ist ja, wenn man mal vor so einer Implementierung schaut, ist es ja eher irgendwie so eine Angebotsphase oder eine Scoping-Phase, je nachdem, wie groß so ein Projekt halt auch irgendwie ist. Und da kann man sich natürlich mehr oder weniger Mühe geben oder mehr oder weniger viel Zeit reinstecken. Und ich glaube, wenn man da schon irgendwie möglicherweise ein bisschen mehr Aufwand reinsteckt, und das ist uns in der Regel relativ wichtig, weil die wenigsten Dinge, die wir machen, sind Sachen von der Stange, also sozusagen eine fertige Dienstleistung, die man auf jeden ausrollen kann. Das ist einfach selten der Fall, glaube ich, für uns. Und deswegen musst du dir wahrscheinlich auch vorher irgendwie Gedanken machen, was für Dienstleistungen will ich denn da eigentlich erbringen? Und wenn ich das dann irgendwie noch schaffe, die transparent und auch vielleicht irgendwie ein bisschen greifbar schon in so einer Phase, bevor es eigentlich in die Implementierung geht, darzustellen, dann hast du auch einmal auch eine Basis, eine gemeinsame Basis, was die Erwartungshaltung irgendwie angeht. Und ich glaube, damit fängt es für uns eigentlich an. Und dann ist es genau das, nämlich die Kommunikation ist zu schaffen, diese Erwartungshaltung mitzunehmen aus der vor der Implementierung in die eigentliche Implementierung. Ich glaube, das ist das, was für uns super, super wichtig ist. Vor allem, weil gerade, glaube ich, Agenturen, zumindest trifft das auf uns zu, relativ viel auch von Empfehlungen schlussendlich leben. Und wenn du das nicht hinbekommst, glaube ich, hast du ganz schnell so dieses in Anführungszeichen, Gefühlen des holprigen Starts. Ja, den kannst du dann noch versuchen aufzuräumen, aber ihr wisst ja, wie das ist. Hast das erstmal nicht hinbekommen, ist es unnötig viel schwerer. Deswegen haben wir uns da relativ viel Gedanken gemacht und das irgendwie auch versucht durchzudokumentieren. Und entsprechend, das klappt auch nicht immer gut, vielleicht hat es bei Irina dann auch außergewöhnlich gut funktioniert, muss man auch ganz klar sagen, aber versuchen uns natürlich irgendwie daran auch lang zu hangeln, irgendwie das stetig zu verbessern und dann auf der Basis umzusetzen. Ich glaube, das ist, also ich finde der erste Eindruck, und der ist dann eben genau der, diese Übergabe ist ja auch so ein neuralgischer Punkt, ne, vom eigentlich, ich nenne es mal Pre-Sales, Sales, wie auch immer, da sind in der Regel auch nochmal vielleicht andere Leute involviert, hin zu einer wirklichen Implementierung. Da lernst du dann nicht zum ersten Mal dein Team kennen, aber schon auch irgendwie, das sind ja die Leute, mit denen du dann auch weiterarbeiten willst und musst als Kunde. Und ich glaube, wenn du dich da als Dienstleister dumm anstellst, dann ist es sehr, sehr schwer.
Was hat dazu geführt, dass ihr euch dazu besonders Gedanken gemacht habt? War das eigene Erfahrungen oder war das das Leid von Kunden oder von Kunden, die weggegangen sind zu euch? Du hast mir mal, ich erinnere mich, an einem Abend in Salzburg im Pool auf einer Konferenz Geschichten von anderen Agenturen und Kunden erzählt. Sind das solche Geschichten, die euch dann dazu getrieben haben?
Ja, also ich glaube, es ist ein Mix aus beidem. Wir haben natürlich irgendwie, versuchen wir auch über Exit-Interviews und auch so fortlaufende Service irgendwie zu verstehen, was funktioniert irgendwie gut oder was funktioniert vielleicht auch nicht so gut und wo müssen wir irgendwie besser werden. Das ist, glaube ich, gerade dann, wenn du mit verschiedenen Dienstleistungen und verschiedenen Teams und vor allem natürlich schlussendlich verschiedenen Menschen arbeitest, ja, da ist ja auch jeder hat irgendwie seine Stärken und seine Schwächen und ist vielleicht strukturierter oder nicht so strukturiert. Wenn du als Agentur eine einheitliche Dienstleistungsqualität erbringen willst, dann glaube ich, kannst du das an einigen Stellen nur lösen, wenn du manchen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mehr Guidance an die Hand gibst als anderen. Und wenn du dann irgendwie dir nicht Gedanken darüber machst und sozusagen hoffst, dass das jeder für sich in einer Art von Qualitätslevel erfüllt, dann wirst du wahrscheinlich enttäuscht werden, weil das einfach jeder dann sozusagen möglicherweise trotzdem zum Besten aller Möglichkeiten macht, aber nicht so, wie du es dir vielleicht als Dienstleister nach außen hin vorstellst. Deswegen, also ja, es ist ein Großteil, ist sicherlich Erfahrung, Schilderung, aber eben auch schon das permanente Verstehen von dem, was wir als Dienstleistung erbringen, weil auch da, ganz ehrlich, das ist ja nicht alles grandios. Wir suchen ja auch irgendwie immer unsere Weak Spots und versuchen die halt am Ende besser zu machen. Ich glaube, nur so kannst du, ich meine, wir sind die letzten 15 Jahre relativ gesund irgendwie gewachsen, von ganz klein auf, also irgendwie knapp 200 und mehr Leute. Das ist dann schon, also das geht nur mit guter Dokumentation, glaube ich, weil ansonsten fällt und dann natürlich auch dem Einhalten und Leben dieser Prozesse und auch dazu braucht es irgendwie Leute, die diesen klaren Arbeitsauftrag haben. Aber was halt schnell passiert ist, also ansonsten, du kriegst, glaube ich, Probleme in der Dienstleistungsqualität und auch vor allem in der Wahrnehmung, wie du als Dienstleister mit deinen Kunden umgehst. Und das ist das, was mir immer oder uns immer sehr wichtig ist, ist tatsächlich irgendwie, dass auch die, wie sagt man so schön, die Perception, dass das einfach stimmt. Ja, also dass das, was du da vielleicht auch versuchst zu verkaufen, wir sind selten die günstigsten, ja, das muss man auch ganz klar sagen, aber dann muss eben der Rest halt auch passen.
Ich bin ein bisschen leise, Patrick.
Oh. Ich weiß auch nicht. Geht es irgendwie oder ist es immer noch leise?
Ne, passt.
Passt schon.
Ah, okay, super. Bastian, so ein Kommentar zu bekommen von oder eine Rückmeldung von einem Kunden zu bekommen, das ist immer sehr schön. Das ist wahrscheinlich erst nach ein paar Jahren, dass sie hier unterwegs gewesen sind. Was für Kommentaren habt ihr am Anfang von eures Unternehmen bekommen und wie seid ihr zu solchen Kommentaren gewachsen?
Ja, ich glaube, es ist also ehrlicherweise Wortlaute schwierig, ist schon sehr, sehr lange her, muss man auch ganz klar sagen. Aber ich glaube, was man ganz klar sagen muss, ist genau das, was ich gerade schon versucht habe zu skizzieren. Das basiert schon auf tatsächlich der echten Welterfahrung. Also wir haben es ganz klar, wo wir Teile von diesen Prozessen nicht sauber dokumentiert hatten, durchaus eben auch das Feedback von Kunden bekommen, dass sie eben mit diesem, okay, jetzt ist da jemand anders dran und derjenige vorher war viel, viel besser und was ist da eigentlich los, warum kriegt ihr das nicht hin? Jetzt mal salopp formuliert sozusagen, aber sinngemäß ist das schon auch ein Feedback gewesen, was wir gesehen haben. Das musst du ernst nehmen, finde ich, wenn du dafür sorgen willst, dass du eine einheitlich konsistente Wahrnehmung hast, vor allem wenn du mit Kunden auch weiterarbeiten willst und auch vielleicht dann ja irgendwie unser Interesse ist ja auch, wenn wir sind irgendwie ja Full-Service zumindest mal Digital-Marketing. Also wir haben nicht selten Kunden, die in einem Kanal anfangen und im besten Fall irgendwann alles zu uns geben oder zumindest irgendwie auch andere Dienstleistungen. Wenn du das, und das sind ja, also gerade wenn es Großunternehmen sind, kennt ihr selber, dann hast du unterschiedliche Units. Und wenn du es da nicht hinbekommst oder Teams oder Länder, wenn du es da denen keine gute Experience am Anfang gibst, dann werden die den Teufel tun und dir das nächste Ding mit dem nächsten Team geben. Aber andersrum, wenn das funktioniert und der Kollege zur Kollegin sagt, boah, das war schon relativ easy, lass mal machen, dann gewinnst du damit. Das ist ja auch ein, Sales-Argument schlussendlich oder ein Commercial-Argument, was man da irgendwie dann spielen kann. Also von daher ist das, glaube ich, schon ein vielschichtiger, also sozusagen vielschichtig für uns wichtig, warum wir das so machen, wie wir das machen tatsächlich.
Pascal?
Ja?
Ich glaube, ich habe schon der erste Elefant im Raum für dieses Jahr entdeckt.
Okay.
Yes. Also Bastian, du hast jetzt gesagt, ihr habt Feedback von Kunden bekommen und dann habt ihr euch verbessert. Ich kann mich sehr gut vorstellen, dass in bestimmten Unternehmen dann die Leute anfangen mit den Finger zu zeigen. Hey, du hast da etwas falsch gemacht, du hast da etwas falsch gemacht. Und die Leute, die möchten niemals wirklich die Transparenz haben von, wo ist das schief gegangen und bei wem liegt diese Schuld? Weil dann geht man sehr schnell, oder man kann sehr schnell in ein etwas Negatives reinkommen und das hindert dann, dass das Unternehmen sich verbessert. Wie seid ihr damit umgegangen, dass es da ein Basisvertrauen gibt, um euch so ständig zu verbessern?
Also wir sind, glaube ich, jeher ist schwer zu sagen, aber ich glaube, wir sind immer schon irgendwie sehr transparent in den Teams miteinander oder auch insgesamt im Unternehmen miteinander umgegangen. Und ich glaube, das ist schon irgendwie auch essentiell. Wenn du das nicht hinbekommst, dann hast du keine gute Feedback-Kultur. Also so Dinge wie jedes Projekt bei uns hat irgendwie einen Projekt-Review. Wir haben die klassischen QBRs, je nachdem, wie groß die Accounts sind oder nicht, oder andere Feedback-Cycles. Da gibt es verschiedene, weil nicht alles auf alle passt. Aber sozusagen, es ist der ganz klare Anspruch, dass wir in den Projektteams, es gibt in der Regel mindestens eine, meistens zwei Leute, die Projekte und oder Kunden verantworten. Und das ist dann deren Verantwortlichkeit, schlussendlich diese Feedbacks auch zu organisieren und oder vom Kunden einzufordern. Das geht aber sicherlich auch, sozusagen essentiell ist, sehr klare Rollenbeschreibungen, Job Descriptions zu haben, um am Ende auch den Leuten klarzumachen, je nach Seniorität, was ist denn eigentlich die Erwartungshaltung und oder die Anforderung? Also wenn man das, auch das ist ein Teil des Agenturgeschäfts, wenn du Leute strukturell weiterentwickeln möchtest und nochmal, das geht bei über 200 Leuten gar nicht anders, wenn du das nicht dokumentierst, strukturierst und dann auch Leute hast, die genau dieses Ding von vorne bis hinten durch exekutieren, dann wirst du wahrscheinlich irgendwo Probleme bekommen. Und auch das, ich kann mich erinnern, in der Zeit, wo wir 40, 50 Leute gewesen sind. Das ist so da haben wir dann irgendwie so die erste Management-Ebene eingeführt. Ja, da gab es auf einmal dann irgendwie Abteilungsleiter, das war dann als Abteilungsleiterin, das war alles total neu und total toll. Aber am Ende wusste keiner, was ich eigentlich von denen denn will. Also das ist so, was ist denn eigentlich mein Job? Ja? Und das geht halt weiter. Auf einmal hast du dann irgendwie ein einzelnes Department, was halt 50 Leute hat und das Unternehmen hat irgendwie 150 Leute und dann wird diese Hierarchie wird halt zwangsweise größer und in der nächsten Instanz hast du dann auf einmal Teams, die crossfunktional arbeiten sollen und wenn du da nicht Zeit und wirklich auch Hirnschmalz reinsteckst, was die Erwartungen an die einzelnen Rollen sind, gerade an neuralgische Stellen, dann wird es nicht funktionieren. Also ja, die kurze Antwort ist, es ist Teil der Aufgabe des Jobprofiles der einzelnen Personen, je nachdem wo, wie und was sie tun, auch genau diesen Feedback-Cycle zu steuern.
Jetzt würde ich sagen, in Agenturen sind sehr viele Freigeister auch unterwegs. Ist es so ein Match? Also, weil für mich hört sich das so ein bisschen, ich interpretiere mal, dass es so ein bisschen einen technischen Hintergrund auch hat, sowas genauer zu spezifizieren. Also ich kenne ja auch deinen technischen Background ein bisschen.
Ja.
Kommt es daher? Also, weil ich kenne viele Agenturen, da ist es eher so laissez-faire. Also so, hier ist der Kunde, mach mal, das ist das Thema.
Ja, also ist es bestimmt so, dass und auch mein damaliger Geschäftspartner, wir beide, glaube ich, haben immer ein großes, also wir haben beide irgendwie auch, glaube ich, immer ein großes Interesse daran gehabt, Zahlen zu verstehen und nicht nur irgendwie, hier ist Kunde, mach mal, nach Prinzip Hoffnung kommt vielleicht auch ein bisschen Ergebnis bei raus. Du hast vollkommen recht, da gibt es, glaube ich, genügend, die das tun, aber wir haben sehr, sehr früh irgendwie mit Kundenprofitabilitäten gearbeitet, Auslastungsmargen gearbeitet, also was tun wir denn da für den Kunden? Und dann geht es ja wieder zurück zu dem, was wir eigentlich, oder was ich eingangs gesagt habe, ja, also auch da, wenn du in der Angebotsphase dir ein bisschen mehr sozusagen Gedanken machst, wie denn so ein Umfang vielleicht auch aussieht, dann nur dann kannst du das ja auch gegenüberstellen. Aber du hast vollkommen recht, und das ist ganz spannend, dass du sagst, wir machen sowas, machen so eine interne Employee Happiness Survey, die läuft irgendwie halbjährlich, ist ein bisschen größer, und werten das irgendwie auch aus. Und eins der eins der häufigsten Kritikpunkte ist, dass eben genau das dir Kreativität hemmt. Also es ist immer ein Für und ein Wider sozusagen. Meine saloppe Antwort wäre dann, ja, es ist aber auch keine Spaßveranstaltung. Das ist natürlich auch nicht komplett richtig, muss man auch ganz klar sagen, und sicherlich auch mit einem Schmunzeln. Ich glaube, was man aber auch lernt, ist dann, und da sind wir wieder bei diesem Thema Karrierepfade, dass es einfach nicht jeder Job ist für jede Person etwas, und ich werde bestimmt keinem, und wir haben auch, glaube ich, wenig Freigeister, um mal deine Bezeichnung da aufzugreifen, die dann wahrscheinlich Projektsteuerer sind. Das wird nicht funktionieren, das muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube, der Trick ist, beides unter einen Hut zu bekommen am Ende des Tages. Aber per se, wenn du gesund und skaliert irgendwie wachsen willst, dann wirst du das, glaube ich, nur so hinbekommen.
Bastian, ich hab mal eine Frage zum Thema Feedback. Sowohl einmal das Feedback, was ihr vom Kunden bekommt, und du hast jetzt nochmal über das Happiness-Voting gesprochen, und einmal über das Feedback, was ihr von Mitarbeitern bekommt. Patrick und ich hatten neulich eine Diskussion, wie geht man mit Feedback um, beziehungsweise wie bewertet man das? Ist das ein Feedback, was für uns relevant ist, dass wenn wir das annehmen und verändern, dass das wirklich einen Impact hat? Oder ist es etwas, was wir einschätzen, wo wir sagen, ich sage jetzt mal so ganz salopp, wir nehmen das zur Kenntnis, danke fürs Mitteilen und Abmarsch, weiter geht's. Ja. Also wie löst ihr das? Sowohl beim Mitarbeiter finde ich das spannend, als auch beim Kunden. Ja. Woran macht ihr das fest?
Ja, das ist tatsächlich ein super spannendes Thema, ehrlicherweise, weil du hast vollkommen recht. Du hast ja meistens die zwei Extreme. Also du hast entweder dieses Meckern des Meckerns Willens, ja, oder du hast halt vorgeschobene Gründe in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, beides ist super wichtig, irgendwie einzusortieren. Also auf der Kundenseite versuchen wir schon, und ehrlicherweise muss man dann auch sagen, geht's immer eher zugunsten der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Also wenn die sagen, pass mal auf, das war ganz anders, oder der größere Kontext ist A, B und C, dann sind wir ganz schnell bei dem, was du gesagt hast. Danke fürs Mitteilen. Aber da können wir jetzt auch nicht, also da kannst du nur begrenzt was machen. Weil man muss schon sehr, sehr klar sagen, es gibt halt auch sehr wilde Vorstellungen da draußen von Dienstleistungen, ehrlicherweise. Und die sind entweder nicht erfüllbar, unrealistisch oder keine Ahnung. Ich habe gerade so ein Ding von der Kollegin gesehen im Vorbeifliegen gestern oder vorgestern. Da haben sie irgendwie in dieser Angebotsphase und dann auch in der Implementierungsphase gemeinsam mit dem Kunden am Anfang eine relativ konkrete Berechnung gemacht von ROI für den jeweiligen Kanal, und natürlich auch geknüpft an Strategie und einen Maßnahmenplan. Jetzt sind wir irgendwie ein Dreivierteljahr durch. Ja, von all dem, was da zu machen war, sind nicht mal 20% implementiert worden. Und der Kunde sagt halt jetzt, naja, ihr habt hier riesen Zahlen versprochen. Was machen wir jetzt? Und dann muss ich halt auch sagen, das ist natürlich ein Feedback, was man mir geben kann oder was man uns geben kann. Aber wenn ich auf der anderen Seite schwarz auf weiß sozusagen in der Prozesskette auch nachvollziehen kann, irgendwie, wann sind die Empfehlungen und was sind die Empfehlungen und wo ist es hängen geblieben, und es ist dann leider in dem Fall immer auf der Kundenseite, ja, dann kann ich halt auch nur sagen, sorry, wir können nicht zaubern, ist wie es ist, und das wäre dann genau Kategorie Dankeschön, ärgerlich, weitermachen, ja. Ich glaube, auf der Mitarbeiterinnenseite ist es wahrscheinlich ein Stück weit nuancierter, muss man ehrlicherweise sagen. Ich meine, auch da erfreulicherweise finde ich, zumindest für uns gilt, wir machen das jetzt schon seit 7 oder 8 Jahren relativ strukturiert mit so einem Fragebogen, der auch, also klar verändert sich manchmal teilweise leicht die Fragen und die Frageinhalte, aber dass man auch einen Vergleich haben kann, weiß nicht, sowas wie, IT-Ausstattung, verschiedene Leistungen, die wir etc. Also dass du wirklich auch eine Zahlenfolge über die Jahre vergleichen kannst. Und wir sind schon noch an einem Punkt, das war am Anfang schwieriger, da ist dann auch viel anonymes. Wir haben durchaus die Möglichkeit gegeben, auch anonymes Feedback sozusagen zu geben, um einfach sozusagen diese Hemmschwelle, wir sind da gerade, also spannend, in Deutschland viel, viel schwieriger als in anderen Ländern. In anderen Ländern kriegst du sehr viel mehr persönliches Feedback oder auch anderen, also für uns zumindest. Aber Großteil der Belegschaft ist ja eben in Berlin momentan und von daher haben wir dann beides gemacht, aber es ist viel weniger geworden. Also die Leute sind offensichtlich, weil sie sich ernst genommen fühlen, und das ist ja auch ein schönes Feedback sozusagen, dann auch gerade an unser People and Culture Team ehrlicherweise, dass sie sich wirklich drum kümmern, sozusagen viel, viel mehr jetzt dann Feedback auf Personenebene, was auch zuordnenbar ist, weil sie offensichtlich auch verstanden haben, wenn du natürlich den Kontext hast, auch als jemand gegenüber, in dem Fall aus dem Team, kannst du natürlich auch besser helfen und dich besser in die Lage versetzen. Also ich glaube, du musst schon, und das ist wahrscheinlich die einzig breite Antwort, die ich habe, ist, ich glaube, du musst das Feedback in jeder Couleur, gerade auf persönlicher Ebene, wahrscheinlich schon irgendwie möglichst ernst nehmen und versuchen zu verstehen, was ist der größere Kontext. Oft sind ja auch Sachen, die sozusagen so underlying conditions sind, die dann eigentlich zu einem Feedback führen, wo was ganz anderes der ausschlaggebende Punkt ist. Und ich glaube, das ist zumindest auf der persönlichen Ebene das, wo wir versuchen zu verstehen, was ist denn wirklich der Treiber. Also, aber ja, das bringt natürlich Zeit und Aufwand irgendwie, den du investieren musst. Aber ich glaube, also Agenturgeschäft mehr als alles andere, finde ich, ist halt schon, das ist halt am Ende ein Personen-Business. Und wenn du das nicht hinbekommst und irgendwie auch nicht die Zeit nimmst und oder das Investment gehen kannst, wirst du wahrscheinlich mit viel Churn, also auf der Mitarbeiterinnen-Seite zu kämpfen haben. Und das ist das, was wir versucht haben, echt zu vermeiden. Wir haben ein Alumni-Programm, es kommen viele Leute, kommen auch wieder, die dann gesagt haben, oh, puh, wir waren irgendwie vor 2-3 Jahren waren wir da, jetzt haben wir was anderes ausprobiert, kommen wieder. Das ist, glaube ich, das, was uns dann wichtig ist. Also ich möchte mit den Leuten, das ist mir immer wichtig, irgendwie hinterher noch ein Bier trinken gehen. Alles andere ist halt irgendwie Business, und ich glaube, das ist wichtiger als der Rest sozusagen, dass man wirklich auch sich in die Augen schauen kann hinterher. Und ich glaube, dazu gehört eben auch Feedback anzunehmen und auch zumindest, wenn du als Unternehmen vielleicht das auch nicht dann umsetzen kannst, aber zumindest fundiert und begründet darzulegen, warum das denn halt nicht geht. Ich meine, das kann ja auch eine Antwort sein, aber einfach, also Nein ist halt irgendwie immer, ist halt einfach aus Unternehmenssicht, aber wahrscheinlich nicht unbedingt sinnstiftend. Also ich glaube, sich damit auseinanderzusetzen und auch eine fundierte Antwort zu geben, hilft.
Ich finde es tatsächlich gar nicht so, so einfach. Also ich weiß, ich habe gerade überlegt, wie viele Jahre das schon her ist, aber da haben wir immer mal für Unilever neue Büroräume und sowas und neue Konzepte entwickelt. Ne? Es war, da war Google auch damals der Vorreiter, wo es dann darum ging, so, wir bauen jetzt bunte Räume, wir haben jetzt Obstkörbe und so weiter, weil genau das aus diesen Happiness-Votings auch immer rauskam und aus allen Marktuntersuchungen, das ist das, was Mitarbeiter offensichtlich haben wollen. Und das ist ja grandios gescheitert, muss man sagen. Ne? Also weil man dann festgestellt hat, ach hoppala, das hat doch gar keinen Einfluss tatsächlich darauf, wie aktiv sich Mitarbeiter wirklich an guten Ergebnissen des Unternehmens beteiligen. Und so erlebe ich das eben auch von Kundenseite mit dem Feedback. Ne? Und ich finde es tatsächlich gar nicht so trivial, dann unterscheiden zu können, hat es wirklich Impact, ja oder nein? Ist es was Gefühltes oder ist es wirklich was, was Datengetriebenes? Ne?
Ja, fairer spannend. Punkt. Also, ja. Ist sicherlich mit Aufwand verbunden. Ich würde hier vollkommen zustimmen. Voll. Und ich muss auch ganz klar sagen, also auch um auf der Mitarbeiterseite zu bleiben, du wirst immer Themen haben. Also Klassiker ist ja Gehalt. Na, jeder möchte mehr Gehalt verdienen und Gehalt wird immer schlecht scoren. Also, aber am Ende des Tages, da kann ich halt auch nur in meinem Rahmen und auch da kann ich sagen, ich kann insofern irgendwie transparent sein und kann sagen, der Senior verdient in der Regel auf einer Range von A bis C. Das wusstest du vorher. Ist ein Agenturgeschäft. Also deswegen, ich kann auch nicht überall natürlich Dinge dann komplett zum Wohlgefallen auflösen. Das ist vollkommen richtig. Da hast du sicherlich recht. Und auf der Kundenseite, das geht ja schon damit los, den Aufwand zu betreiben, überhaupt Feedback zu bekommen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt jeder schreiben würde, geil, wo darf ich dir Feedback geben? Also wenn du da nicht hinterher bist und wahrscheinlich sogar auch das über die direkten Kontakte machst und dann wirst du es nicht bekommen. Ja? Also das ist sicherlich auch ein großes Thema. Bei allem, wie bei allem, ja, wenn du es gut haben willst, musst du dir halt Mühe machen. Das ist leider so.
Gerade bei Mitarbeitern beginnt es ja schon mal damit, die Umfragen sind ja viele, die Konsequenzen daraus dann eher wenige. Und das ist ja das, was die Mitarbeiter inzwischen auch gelernt haben. die Umfragen haben keinerlei Einfluss auf das.
Ja, das versuchen wir wirklich zu vermeiden. Also du hast vollkommen recht, weil du wirst A, komplett unglaubwürdig und B, also wir machen schon sehr, es ist sehr klar, wir wissen, wenn wir dieses Survey machen, dann haben wir so ein All-Hands-Meeting, was irgendwie 4 bis 6 Wochen danach stattfindet. Da werden die Ergebnisse auch, also die Highlights werden gezeigt, der Rest wird hinterher geteilt. Es gibt aus dem People and Culture Team sehr klare Vorschläge, wie können wir die Top-3-Items adressieren und was, also, weil sonst bringt es nichts, da hast du vollkommen recht. Das ist halt einfach Zeitverschwendung auf einer Umfrage, die sich am Ende keiner anschaut oder wo sich dann das Management-Team irgendwie, oh geil, also das funktioniert nicht. Das wird komplett unglaubwürdig, hast du vollkommen recht. Ja.
Ich glaube, dass das der erste Schritt ist, also wenn du die Glaubwürdigkeit verlierst, auch bei Kunden, du kannst natürlich auch eine Kundenumfrage machen.
Gleiche Problem.
Irgendwie am besten noch als Net Rating. wie wahrscheinlich ist es, dass die uns weiterempfehlen von 1 bis 10?
Ja.
So what?
Ja, absolut. Absolut.
Zu dem Punkt Feedback. Das fängt für mich an bei Erwartungen, die gesetzt werden. Und wenn man über die Implementierungsphase spricht, das ist eigentlich genau der Schnittstelle zwischen was den Vertrieb verkauft hat und was dann nachher Customer Success schön implementieren darf.
Ja.
Und oft ist der Vertriebler sehr motiviert, seine Zielsetzungen zu erreichen.
Ja.
Jetzt schmeißen wir es mal rüber. Jungs, viel Spaß damit.
Ja.
Und dann kommt Customer Success. Ja, danke schön. Können wir überhaupt nicht umsetzen? Ja, haben wir schon verkauft. Dein Problem. Ja. Danke.
Ja.
Und dann gibt es einen Kunde, der gibt nicht so gute Feedback.
Absolut.
Wie stellt ihr eigentlich so die Zusammenarbeit sicher zwischen Vertrieb und Customer Success, sodass ihr nachher auch den positiven Feedback bekommt?
Ja. Das, also ich glaube, die ehrliche Antwort ist, es ist ein ongoing struggle, um es mal, ich glaube, das hat auch keiner für sich wirklich zu 100% gelöst und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir haben irgendwie die eine Lösung. Was wir aber tatsächlich, weil das ist auch passiert, historisch, muss man sagen, wir haben mal eine Zeit lang Vertrieb/Sales von den Fachteams so weit entkoppelt gehabt, dass uns das ein, zwei Mal passiert ist. Das war nicht gut. Das haben wir dann aber relativ schnell korrigiert. Das ist auch schon Jahre her, ehrlicherweise, dass es mindestens eine inhaltliche Freigabe aus den Fachteams geben muss. Also Sales kann nicht irgendwas verkaufen, in Anführungszeichen, was nicht freigegeben ist. Es gibt Ausnahmen, wenn es wirklich so, also wie gesagt, haben wir nicht viele, aber wenn es standardisiert ist, kann es sein, weil da wissen wir, dass wir Dienstleistungen erbringen können, das ist fein. Aber gerade wenn du so sehr spezielle Sachen hast wie Dienstleistungen im CRO, Dienstleistungen in Analytics, dann musst du ja verstehen, was die Gegebenheiten sind. Und das kann das Sales-Team in den seltensten Fällen wirklich sinnvoll einschätzen. Also wenn du da nicht die Schlaufe drehst und die Freigabe hast, glaube ich, hast du verloren. Also die kurze Antwort ist, wir haben historisch dann das korrigiert, haben sozusagen diese Freigabeschlaufen eingebaut. Mittlerweile ist es so, dass wir ein Team haben, das nennt sich New Business und die sozusagen hängen organisatorisch und also das ist eine Person und darunter hängt Sales und auch, was bei uns heißt, das Digitalstrategie. Und Digitalstrategie wiederum ist eigentlich ein übergreifendes Thema und Team, was die Channel-Kenntnisse hat und die arbeiten immer gemeinsam an einem Lead sozusagen. Das heißt, es kann eigentlich nichts verkauft werden, was nicht auch irgendwie auch erfüllbar ist, weil genau das, da hast du vollkommen recht. Und es ist ja sogar auch so, selbst wenn dann irgendwie jemand aus dem Fachteam dabei ist, muss man sich immer noch fragen, wie tief hat dann die Person auch reingeschaut? Also da haben wir auch mittlerweile relativ klar definiert, was da an Freigaben passieren muss, weil am Ende Teufel liegt im Detail und gerade bei so Implementierungsthemen, finde ich, ist es super, super wichtig, da nicht irgendwas zu versprechen, was du nicht einhalten kannst. Weil da hast du vollkommen recht, das resultiert unter Garantie dann in einem Feedback, was nicht geil ist.
Das ist sehr lustig, dass dieses Problem in so vielen Bereichen von Unternehmen gibt. Also das ist im Development gibt es dieses DevOps-Problem zwischen den Developern und die das Programm dann betreiben müssen. In der Produktion gibt es das Problem zwischen der Forschung und Entwicklung, die ein Produkt entwickelt und die anderen müssen es dann bauen. Mhm. Und es gibt so viele Schnittstellen, wo das immer zu einem Clash führt zwischen demjenigen, der eine Idee davon hat und den Problemen, die dann im Alltag daraus entstehen. Aber es hat keiner wirklich gut hinbekommen, glaube ich.
Also das ist ja genauso das Gleiche wie mit Strategie und Umsetzung. Ja. Schön haben wir jetzt eine Vision. Jungs, viel Spaß in der Umsetzung.
Ja, und deswegen haben wir echt jetzt, also wir haben dieses Digitalstrategie-Team vor, ich glaube, es gibt es jetzt seit 3 Jahren, wenn ich nicht total daneben liege. Und das ist wirklich also das sind wahrscheinlich mit unsere seniorigsten Leute aus allen Kanälen und allen Disziplinen, die wir sozusagen haben. Und die haben im Grunde eine Hybridrolle. Das heißt, die haben, betreuen auch Kunden selber, wenn es um eben Strategieentwicklung und Themen geht oder irgendwie so Key Accounting, nenne ich es mal vorsichtig. Aber sie sind auch immer Teil vom Up, Cross und Neukunden Prozess sozusagen. Und das gibt halt sicher, dass du eine Gruppe von Menschen hast, die wirklich A, alle Dienstleistungen kennen und B, auch die fachliche Tiefe haben zu sagen, macht das Sinn, das zu implementieren? Und das funktioniert für uns ganz gut. Und der administrative Teil vom Vertrieb, in Anführungszeichen, das sind dann Leute, die eher wirklich einen Sales-Fokus haben, aber sie sind Teil des Teams. Das ist einfach eine klare, unterschiedliche Aufgabenverteilung. Aber aufgrund dieser Gruppierung und der einheitlichen Reporting-Line haben wir zumindest das Gefühl, dass es uns weniger Kommunikationsverluste irgendwie einbringt. Und dass wir glauben zumindest, dass wir besser die Informationen transportiert bekommen in dieser Kette bis hin zu einem, okay, da wird was unterschrieben und geht dann in die eigentliche Implementierung auf der Fachteamseite. Ja.
Mhm. Kriegt ihr, also wechseln die Leute auch diese Teams? Also es ist ja bei Agenturen, das ist ja häufig so, es gibt das Pitch-Team, das sieht man dann nie wieder, die praktisch die tolle Präsentation gehalten haben, was alles passieren wird, und dann kommen die Leute, die das umsetzen, die sind meistens um die 15 Jahre jünger und
Absolut. Man muss vielleicht aber sagen, die Kunden werden auch schlauer, finde ich ganz gut. Die gehen dann wirklich den Weg und sagen auch gerade wenn wir so durch diese klassische RFI, RFP-Phase durch sind und sagen, wir wollen in dem Pitch auch gern die Leute sehen, die, oder mindestens einen Teil der Leute sehen, die auf dem Account arbeiten werden. Finde ich total smart, würde ich auch immer genauso machen, weil sonst hast du genau das, ne? Du hast in der Regel irgendwie ein, zwei Leute, die nichts anderes machen, die hervorragend präsentieren können, plus irgendwie jemand aus der Geschäftsführung und die tanzen davor und danach verschwinden sie wieder und du wirst den oder diejenige hinterher nie wieder sehen. Also total fairer Punkt. Bei uns ist es wirklich tatsächlich in der Regel dieses Digitalstrategie-Team, weil die ja am Anfang den Kunden auch dann an die Hand nehmen und auch die Strategie und die Implementierung irgendwie zumindest an die Fachteams mit übergeben. Also die sind immer Teil davon, aber es ist auch immer, je nachdem wie breit es ist, kannst natürlich dann nicht aus jedem Kanal, aber mindestens eine Person aus dem Kanal dabei, im besten Fall schon die Person, die als Projektleitung dann das Team zusammenstellt, um es zu verlängern. Man muss aber auch fairerweise sagen, es ist gar nicht so einfach, das von vornherein zu wissen, weil häufig ergibt sich auch in dieser Setup-Phase ja noch die eine oder andere Änderung oder Prioritäten verschieben sich und du brauchst trotzdem noch jemanden anderen auf dem Projekt. Deswegen, wir versuchen es, aber es klappt ehrlicherweise auch nicht immer zu 100%, weil Gegebenheiten sind nicht immer klar. Aber also wir haben keine reinen Pitch-Teams tatsächlich, sondern versuchen das aus diesem Strategieteam mitzulösen. Ich glaube, das ist zumindest für uns der bessere Weg.
Ich habe gerade eine andere Erfahrung gemacht. War auf die Suche nach ein Software-Development-Unternehmen, die uns aushelfen könnte mit einem bestimmten Software zu bauen. Vor einem Jahr habe ich mit denen mal das erste Mal Kontakt gehabt. Damals gab es zwei Senior Developer, die haben mit ausgeholfen, ein Angebot zu gestalten. Und die haben wirklich verstanden gehabt, was wir wollen. Oké, super. An dem Punkt konnten wir es nog niet umsetzen, weil das Geld nog niet daar war. Een jaar später heb ik nogmaals Kontakt aufgenommen met deze Firma. En die hebben dan angefangen und plötzlich war die Qualität bach runter. Weil es gab intern ganz viele Organisationsänderungen. Dann haben wir mit denen geredet. Die haben uns ausgeholfen. Kein Problem. Nachher habe ich denen nochmals angefragt. Von hey, könnt ihr uns helfen mit den und den? Ja, kein Problem. Dann haben die auch wieder so ein Team. Cross-functional. Alles schön dabei. Wir haben die Leute erklärt. Ja, wir wollen diese und diese Funktionalität door euch entwickeln lassen. Ich habe schon im Voraus mit ein paar Kollegen gesprochen und die haben mir gesagt, ja, das kostet so zwischen 30.000 und 40.000 Franken. Oh, okay, gut. Die haben dann unsere Anforderungen bekommen, Alles haben wir schön für denen dokumentiert und kommen dann nachher, bitte schön, 130.000 Franken. Aha, oh, interessant. Und dann habe ich so angefangen, ein bisschen zu kratzen an die Oberfläche und habe ich herausgefunden, derjenige, der für die Angebotsgestaltung verantwortlich ist, der war noch eigentlich ziemlich jung, der hat aber Zugriff gehabt auf Senior Developer, aber selber hat er nicht so ein gutes Verständnis gehabt und hat hier mal ein Puffer eingebaut, hier mal ein Puffer eingebaut, hier. Und plötzlich ist die Preis mal 4, 5, 6 von was es sein sollte. Also wie, und das ist nicht, ich meine, der Mensch, der wollte auch nur sicher sein, dass er ein guter Job macht und der Kunde nicht etwas Blödes verspricht und so. Wie könnt, oder wie stellt ihr diese Qualität sicher, dass das, was angeboten werdet, nachher auch umgesetzt wird und dass die Preiseinschätzung von den Dienstleistungen, weil da gibt es eigentlich so diese Brücke zwischen, okay, das ist was verkauft wird und das ist was wir dann nachher implementieren, weil kein Kunde ist glücklich, wenn die plötzlich 30-40% mehr zahlen müssen.
Ja, ich glaube, die Preisseite auf der, also für Agenturen ist wahrscheinlich momentan eine der schwierigsten, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, es ist ganz verschiedenen Gründen, ne? Also du hast so zum einen irgendwie dieses, vor allem in der Dachregion sicherlich irgendwie gerade für Digital-Marketing, so dieses Thema, der Markt ist sehr verhalten, du hast viele Dienstleister im Markt und damit geht dann irgendwie schon die Erwartung von, was kann ich ausgeben und was muss die Agentur eigentlich realisieren, irgendwie auseinander. Das ist, glaube ich, die erste große Herausforderung. Die zweite ist natürlich jetzt mit zunehmender Automatisierung, AI in Anführungszeichen, wie auch immer, ist ja die Frage, wie smart oder nicht smart setzt ein Dienstleister Hilfsmittel ein und sollte er dann oder sie nur Stunden fakturieren oder eigentlich ein Ergebnis, also einen Erfolg oder eine Stückzahl oder wie auch immer. Ich glaube, es sind super, super, da könnten wir jetzt wahrscheinlich 3 Tage drüber sprechen, es sind super viele Schwierigkeiten aus meiner Sicht momentan, die Preisgestaltung, Preisfindung und Erwartung versus Ergebnis unfassbar schwer machen. Aber sozusagen, was wir momentan zumindest versuchen, wir haben für uns so 3 bis 4 Standardmodelle entwickelt, wo wir zumindest sicher gehen können, das, was ja der Kollege, was du skizziert hast, auch versucht hat, wahrscheinlich zu lösen, ist eben, dass wir keinen schlechten Deal machen, ehrlicherweise. Das hat er ja auch versucht, ne? Deswegen hat er exorbitante Puffer eingebaut, wahrscheinlich zu viel, aber ich glaube, mit dem gleichen Mindset gehe ich mal von aus zumindest. Und ich meine, im Performance Marketing ist es ähnlich. Also ich glaube im SEO, wenn man mal oder im Organic insgesamt, wenn man seine Dienstleistungen kennt, dann weiß man irgendwie, wie viel Zeit muss ich denn halbwegs sinnvoll aufwenden, um einen Kunden, je nach Größe, das ist ja sicherlich so das eine Thema, also wie groß ist eine Domain am Ende des Tages, wie komplex ist die Domain, ist sie mehrsprachig, ja, also so, du hast ein paar Dinge auf so einer Matrix, die kannst du anklicken und dann weißt du sinngemäß, okay, da muss ich mindestens 2 Tage, 3 Tage, 5 Tage Arbeit reinstecken, egal wie viel ich automatisiere oder nicht, um eine sinnvolle Qualität einer Beratungsleistung erbringen zu können. Und das ist das, was ich irgendwie auch dann wahrscheinlich fakturieren würde. Im Paid ist es sicherlich immer noch, gibt es immer noch verschiedene Modelle. Du hast irgendwie so Prozent auf Ad Spend, die gibt es ja auch immer noch. Du hast irgendwie andere, also da gibt es auch von bis. Und ich glaube, für uns, wir haben jetzt über die, weiß ich nicht, letzten 15 Jahre, glaube ich, relativ viel Erfahrung gesammelt, was, also welcher Kunden, welche Größe, welcher Umfang, welche Sprachen, und haben das für uns skizziert und können das sozusagen je nach Profil zusammenklicken und dann wissen wir, was da rauskommen muss. Heißt aber immer noch, dass wir uns dann den Kunden einmal anschauen müssen, weil jeder Kunde hat irgendwie dann doch noch andere Besonderheiten, Feinheiten, die rauf oder runter tarieren können. Aber ich glaube, anders ist es schwierig, weil es ist ja schon, ich sehe schon, und das ist mein finde ich ganz witzig, aber vielleicht auch nicht, also am Ende, ich verstehe schon, warum der Markt sagt, ich möchte eine neue Abrechnung haben, ja? Also eine andere Art von vielleicht eine Erfolgs-based oder wie auch immer, ja, also finde ich ja fair, gerade im Performance-Marketing kann man ja durchaus auch sagen, Ergebnisse sind messbar, ja, oder sollten messbar sein, auch die sind nicht überall messbar, Pascal hat auch eine eigene Meinung zu, bin ich mir sicher, aber die Ergebnisse sind ja in der Regel mal irgendwie halbwegs transparent, das heißt, man könnte, wenn man denn seine Dienstleistung versteht, durchaus ja auch, und das machen wir auch, in den Risiko gehen und sagen, wir haben halt nur eine Baseline-Fee, die muss irgendwie da sein, um weiß ich nicht, Gehälter zu zahlen sinngemäß oder zumindest irgendwie mal mit einem Break-Even rauszugehen. Und der Rest ist wirklich ein Success-Based Uplift. Finde ich per se eigentlich nicht schlecht. Aber dann hast du auf der anderen Seite die Kunden, die sagen, naja, aber gib mir doch mal den Tagessatz. Ich muss es vergleichbar machen. Und ich denke mir so, ja, schön, aber das ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Also deswegen, es ist viel auch das Jammern, dass wir wollen was Neues, aber eine Antwort, wie das eigentlich aussehen kann und eine Akzeptanz, wenn man dann noch mit Procurement-Teams irgendwie diskutieren muss, die gibt's halt momentan auch nicht. Deswegen, also ich finde, es ist ein unfassbar komplexes Thema, auch gleichermaßen frustrierend wie viele andere Dinge manchmal sind. Aber das ist echt zäh und es geht schon sehr lange so und ich bin auch nicht so richtig sicher, was die wirkliche Antwort darauf ist. Also wir versuchen ehrlicherweise mittlerweile uns ganz way back then haben wir irgendwie nur Stunden und Tagessätze abgerechnet. Mittlerweile haben wir einen ganz guten Mix, würde ich sagen, je nachdem, wie fortgeschritten auch die Kunden sind. Aber wenn du in einem Konzern versuchst, eine erfolgsbasierte Nummer durchzukriegen, lass mich gern wissen, wenn du es geschafft hast. Ich würde gern verstehen, wie, weil am Ende des Tages das passt nicht in die PO. Ja? Wenn die PO 1 Cent drüber ist, ist Feierabend. Also es ist alles schon gesehen, alles schon gehört, wird nicht passieren. Noch nicht zumindest. Von daher.
Nein, und man muss ja auch davon.
Ich muss mal kurz reingrätschen, weil wir vom Thema ein bisschen weggekommen sind, von der Implementphase zur Angebots- und Preisfindungsphase. Ich würde gerne wieder zurückführen. Katharina, vielleicht ist dein Beitrag genau in die Richtung, dann ist super. Wenn nicht, würde ich trotzdem gerne wieder in Richtung der Umsetzung gehen und wie denn das Kundenmanagement in der Umsetzung stattfindet. Katharina, wolltest du in die Richtung gehen oder? Okay, dann übernehme ich an der Stelle und sage, die Herausforderung als Dienstleister meines Erachtens ist ja immer, der Mitarbeiter, der beauftragt, hat zu wenig Zeit eigentlich, um das, was er beauftragt, vernünftig abzunehmen. Das ist meines Erachtens so die größte Herausforderung, die man in dem Bereich hat. Und die Frage ist, wie steuert man als Dienstleister jetzt in dieser Implementierungsphase den Mitarbeiter so, dass es wirklich nur im Sinne des neuen AirPod-Features nur mit Nicken und Kopfschütteln praktisch das Projekt weitergeht? Weil für viel mehr reicht ja die Zeit meistens nicht. Eigentlich müsstest du sagen, so viele Leute wie ich dir stelle, musst du intern auch haben, damit dieses Projekt nach vorne kommt, aber die Realität schaut ja anders aus. Wie macht ihr das dann in dieser Phase?
Ja, also was wir machen, ist schon in der Angebotsphase vorgelagert, irgendwie zu schauen, wie viel Volumen ist das denn in etwa, um irgendwie loslaufen zu können, dass wir ein Gefühl dafür haben, welche Ressourcen brauchen wir und auch welche. Bei uns ist ja häufig das Thema Sprachen einer der Indikatoren. Also wenn wir international arbeiten, brauchst du ja irgendwie auch Ressourcen in entsprechender mit entsprechender Spracherfahrung sozusagen. Das ist, glaube ich, ein großes Thema. Das heißt, wir haben in dem Moment, wo wir so ein Angebot machen, gibt es so eine Estimation-Sheet, nenne ich es mal ganz salopp. Und das wird immer in Abstimmung mit den Fachteams gemacht. Und das nehmen die als Blueprint. Das heißt, wenn der Kunde dann signed und sagt, geht los, dann sagen wir in der Regel ja noch irgendwie, wann kann es losgehen? Also wir haben in der Regel irgendwie ein Startdatum im Angebot. Das kann sich natürlich auch je nachdem, wie, ihr wisst ja selber, ne, Annahmen und so beziehen sich auch gerne mal hin. Dann kann es halt auch im schlimmsten Fall sein, dass die Ressourcen halt weg sind. Da muss man ehrlicherweise sagen, first come, first served. Aber wir versuchen dann natürlich irgendwie zu sagen, okay, dann 2 Wochen später haben wir diese Ressourcen wieder. Und dann ist aber auch das Volumen sozusagen, was da vorab geschätzt ist, wird einmal in den Fachteams nachjustiert und dann ist das auch das, was dem Kunden zur Verfügung steht. Also das musst du, glaube ich, hinkriegen, weil ansonsten, wenn du immer sagst, mach ich nächste Woche, glaube ich, geht nicht auf, glaube ich. Ne?
Meine Richtung ging mehr in die andere Richtung. Wie sicherst du die Zeit des Kunden, die er leisten muss?
Das ist schwieriger, tatsächlich. Und das ist auch häufiger aus unserer Sicht der Grund, warum Projekte sich also gerade am Anfang verzögern, weil die Kunden gar nicht hinterherkommen. Zugänge ist ja so ein Klassiker. Aber was wir machen ist, zumindest wir haben so ein Onboarding-Sheet. Das ist so ein digitales PDF, hätte ich fast gesagt, also so eine Webform, wo du gewisse Dinge uns dann schon zur Verfügung stellen kannst. Und das kriegst du auch im Grunde, das ist sozusagen, der hängt automatisch an der Signatur oder zumindest ziemlich nah an der Signatur dran, um dann diesen Gap dazwischen zu nutzen und dem Kunden die Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, irgendwie richte schon mal die Zugänge ein, was auch immer das irgendwie ist. Das haben wir auch irgendwie einmal durchdekliniert. Auch da muss man sagen, das klappt mal besser, mal schlechter, je nachdem, wie viel intrinsische Eigenmotivation, die auf der Kundenseite auch da ist. Aber wir versuchen dann zumindest über Reminder und Co. da hinterher zu gehen und flaggen aber auch sehr transparent, wenn wir eben solche Timelines dann fallen sehen, weil eben die Mitarbeit, also wir haben das theoretisch auch in den Verträgen, nicht nur theoretisch, wir haben es auch in den Verträgen drin, es gibt ja gewisse Mitwirkungspflichten irgendwie, aber in der Praxis muss man auch ganz klar sagen, wenn es nicht passiert, kannst du nicht viel machen, weil du bist dann in dem Fall, und ich glaube, das gilt immer, ja, du bist als Agentur auch nur so gut, wie dein interner Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin ist, du brauchst halt einen guten Counterpart, um möglichst effizient durch die Sachen durchzukommen. Das ist sicherlich so. Also wir kommunizieren schon, was wir brauchen, wann wir es brauchen, auch wie viel wir brauchen, aber am Ende kannst du es halt auch nur bis zu dem Punkt beeinflussen, ehrlicherweise.
Und dazwischen ist jetzt so eine Art Graubereich, glaube ich. Und das ist eigentlich das, wo ich wirklich so hin wollte in diesem Gespräch auch, weil es gibt Sachen oder es gibt Dinge, da kann man sagen, da warte ich jetzt auf meinen Kundenansprechpartner, dass er es macht und ich kann einen gewissen Teil auch vorarbeiten, ja, und sagen, schau mal, ich habe dir praktisch diese E-Mail schon vorgeschrieben, hier ist Version A, hier ist Version B, welche möchtest du nehmen, und warte dann nicht drauf, dass er die E-Mail schreibt. Also so in diese Richtung, ja, jetzt gedanklich, ja, gesprochen. Ja. Gibt es da Erkenntnisse, die ihr habt?
Ja, ich glaube, auch da ist es hängt super stark vom Gegenüber irgendwie ab. Aber also ich kann mich an Situationen erinnern, wo wir genau das, also wortwörtlich tatsächlich E-Mails auch schon vorgeschrieben haben oder Vorlagen, die eigentlich hätten vom Kunden sollen. Was machen wir, irgendwie drei Varianten? Welche hättest du gerne? Wir müssen irgendwie vorwärts kommen. Also das, ich glaube, das auch das ist so ein bisschen, wir versuchen ja irgendwie diesen Wow-Effekt hinzubekommen. Und das ist eben der Schritt, den du in der Regel nicht erwartest. Und ich glaube, das steht und fällt mit den Projektteams ehrlicherweise und auch wie erfahren die am Ende sind, auch bei uns, du hast ja vorhin das Thema wechselndes Personal auch angesprochen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir haben nur die genau diese drei Schritte noch weitergehen, und zwar auch intuitiv, aber wir versuchen schon aufgrund von diesen regelmäßigen Check-ins, die es dann ja auch in den Teams mit den Vorgesetzten gibt, irgendwie genau diesen Prozess in Gang zu halten. Und manchmal ist es eben genau das, ja, oder auch Sachen, die eigentlich nicht in dem Scope drin sind. Bis zu einem gewissen Toleranz, glaube ich, geht das. Wenn man natürlich irgendwie eine halbwegs vernünftige Zeiterfassung hat, dann sieht man ja auch, wie viel leistest du versus oder solltest du eigentlich leisten. Ich glaube, wir haben nicht wenig Kunden, wo wir eigentlich überbuchen, also im Sinne von, wo wir mehr Zeit leisten, als wir sie vertraglich leisten müssen. Bei manchen nivelliert sich das dann auch über die Laufzeit, aber uns ist durchaus bewusst, und deswegen habe ich vorhin auch schon ein bisschen gesagt, wir sind nicht immer die günstigsten. Wir kalkulieren schon auch das gibt einem natürlich den Vorteil der mehr als 10 Jahren Erfahrung. Wir kalkulieren natürlich damit auch, dass Sachen nicht komplett reibungslos laufen. Also ein gewisser Puffer ist, das hat Patrick ja vorhin schon erwähnt, den musst du wahrscheinlich planen. Ob du ihn fakturierst oder nicht, ist eine andere Frage. Wir haben theoretisch auch in unseren Verträgen, nicht bei allen, aber in vielen, so Out-of-Scope-Klauseln. Aber ehrlicherweise, zurückgehend zu dem, was du vorhin gesagt hast, du willst eigentlich mit einem guten Gefühl starten, und wenn gleich die erste Sonderrechnung nach einem Monat kommt, ist das auch immer nur wenig erheiternd für alle Parteien, und deswegen versuchen wir dann auch da irgendwie zu sagen, naja, wir zeigen das schon, das ist auch ein Learning. Wir haben ganz häufig früher das einfach geschluckt und haben gesagt, naja, haben wir halt gemacht, weil musste gemacht werden. Das ist auch okay, glaube ich. Aber was, glaube ich, noch viel wichtiger ist, ist den Kunden, weil häufig fehlt das Verständnis, ehrlicherweise, zu zeigen, was du alles gemacht hast. Und damit meine ich jetzt gar nicht jeden einzelnen Task irgendwie aufzuschlüsseln, aber vielleicht zu sagen, pass mal auf, außerhalb von dem, was wir eigentlich hätten leisten wollen und müssen, haben wir auch noch A, B und C gemacht. Auf Geld oder in Geld würde das Summe X bedeuten, das haben wir aber nicht abgerechnet. Also so das finde ich schon wichtig, in so eine wertebasierte Kommunikation da auch zu schaffen und auch eine Awareness zu schaffen dafür, dass du eben diese 3 Meter weitergehst. Ne? Also auch das gehört, glaube ich, zu diesem Wow-Faktor irgendwie dazu.
Bastian, wie sensibilisierst du deine Mitarbeiter? Ich meine, Paul, es gibt für mich 2 Extreme, die sich einander den Kopf einschlagen. Ist auf die eine Seite der Haltung von Dienstleister, und auf die andere Seite der Kunden in der Verantwortung zu ziehen. Es kann Hand in Hand gehen, aber was ich auch meine mit der Kunde in der Verantwortung zu ziehen, ist Und das ist wieder mit dem Gespräch, was wir vorher gehabt haben, mit bestimmten Feedback. Dankeschön, wir nehmen das zu Kenntnis. Ich meine, du hast sicherlich einen anderen Sicht auf die Sache als deine Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter, die möchten auch eigentlich so gut wie es geht immer einen guten Performance leisten. Das ist für denen dann aber schwierig einzuschätzen von Fall zu Fall. Habt ihr da irgendwie einen Mechanismus, um das Sensibilisieren stattfinden zu lassen, sodass die immer das besser einschätzen können und zum gleichen Zeit auch identifizieren zu können, wo sollte vielleicht Prozesse angepasst werden?
Na, also ich glaube, Es ist ein guter Mix. Ich meine, natürlich gehen Sachen schief, auch in der subjektiven Einschätzung bei Menschen. Das ist ja irgendwie auch ein normaler Prozess und Leute müssen ja auch irgendwie lernen. Das ist völlig klar. Aber wir haben, glaube ich, ja auch unterschiedliche Größen und Komplexitäten von Kunden, die wir bedienen. Und dann gibt es sicherlich auch vielleicht Dinge, die sind einfacher als andere, also im Rahmen von solchen Projekten. Und dann gibt es auch die Chance, dass eben auf solchen Projekten gelernt werden kann. Ich meine, am Ende des Tages, das ist Teil des Agenturgeschäfts, muss man schon sagen. Ich glaube, du lernst nie, also du lernst immer maximal viel, wenn du in einer Agentur bist. Du hast breite Kunden, du hast viele Kunden, du hast verschiedene Sprachen, du hast unterschiedliche Projekte. Also ich glaube, als Person, wenn du dich weiterentwickeln willst, ist Agentur schon kein schlechter Schritt, um einfach mal irgendwie eine gute Übersicht, wenn du jemanden hast, natürlich, der sich irgendwie auch um Mitarbeiterweiterentwicklung kümmert. Aber ich glaube, da kannst du eine Menge lernen. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen auch unsere Philosophie gewesen, dass du gerade auch die Projektteams sind in der Regel doppelt besetzt, auch so Projektleitungen. Und da geht dann jemand mit, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat und kann eben dann auch von der seniorigeren Person lernen. Und ich glaube, vieles davon ist einfach auch, sich Teil von diesem Prozess zu sein und zu verstehen, wie dann jemand, der das schon 10-mal gemacht hat oder 100-mal gemacht hat, das irgendwie auch einsortieren kann und wird. Also ich glaube, das ist total wichtig. Und das versuchen wir schon auch zu leben irgendwie. Aber ich glaube, das geht zurück zu einer offenen Fehlerkultur. Wenn du das nicht zulässt, hast du ein Problem. Und ich kann mich nicht an eine Situation erinnern, wo bei uns jemand irgendwie in Anführungszeichen Ärger bekommen hat, weil er einen Fehler gemacht hat. Ich glaube, das funktioniert nicht. Und ja, das ist dann ärgerlich, wenn eine Dienstleistung nicht funktioniert, aber dazu brauchst du halt eine entsprechende Qualitätssicherung. Und das ist dann entweder der Senior, der das Projekt insgesamt steuert, oder du hast da das Fachteam mit involviert. Also irgendwo muss dann jemand sein, der in der Lage ist, das auch wirklich inhaltlich zu lösen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen und auch deutlich außerhalb von mir. Also ich wäre da ja nur Bottleneck. Das kannst du ja gar nicht, kannst du nicht machen. Also ich bin ja operativ im Tagesgeschäft, was das angeht. Das machen die Fachteams selber, ne? Und das können die auch, glaube ich, ganz gut.
Ein Aspekt, der mir aufgefallen ist, war in der Erzählung von diesem Abendessen, wo wir das Gespräch angefangen haben, war, dass sie mir erzählt hatte, man bekommt eine Agenda, es sind sozusagen die Gesprächstermine vorbereitet und es ist dann sozusagen das hat man ja im Corporate-Umfeld ja auch bei einem ganz normalen Meeting mit anderen Leuten schon. Die Meetings scheitern ja schon daran, dass es weder eine Agenda gibt, noch die Arbeit vor dem Meeting eigentlich getan wird, sondern die Leute machen ein Meeting aus, um dann da darüber zu sprechen, was denn eigentlich getan werden muss.
Furchtbar. Ja, also ich bin, das ist wahrscheinlich was es bei uns nicht gibt, würde ich jetzt mal, also klar, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich glaube, wir sind da tatsächlich ziemlich stringent, was das angeht, auch für unsere internen Termine. Also es gibt irgendwie auch so ein paar Regeln, die irgendwie zum Beispiel heißen, kein Termin ohne Agenda. Ne? Das gilt nicht nur für Kunden, das gilt auch intern. Und das liegt aber auch daran, dass ich bin halt auch so ein Inbox-Zero-Fanatiker, ehrlicherweise. Also so ein paar Quirks hat man ja irgendwie und das gilt bei Terminen halt genauso. Und das muss man auch mal sagen, also das ist ja total lustig, ich sage das aber ganz gern auch immer mal wieder, ich arbeite ja sehr gerne mit Frauen zusammen tatsächlich. Das liegt einfach daran, dass ich ein Chaot bin und sozusagen alle meine Abteilungsleiterinnen sind halt exzellent, was Strukturprozesse, wie sie Dinge tun und vorbereiten. Das glaube ich, das kann man wirklich, muss man auch mal öffentlich so sagen. Und das ist halt cool, weil da kannst du als jemand, der nicht so strukturiert ist, A, eine Menge von lernen und B, weißt du aber auch, dass, auch wenn es dann Anspruch ist und du selber nicht hinbekommst, dass es andere dann vielleicht besser können als du. Also ich lerne da sehr, sehr viel von den Damen, die wir bei uns im Unternehmen haben. Und das ist ganz interessant, weil ich glaube, viele Männer haben da eher ein Problem, als dass die Frauen ein Problem haben. Ist zumindest mein Take auf das Thema. Und auch, also wir haben so ein, auch die Kollegin Diana, die Teil von dem Ganzen hier ist, hat, die leitet unser Projekt- und Prozessteam. Also auch die ist halt jemand, die unfassbar strukturiert ist und das auch wirklich lebt, ja, und da auch keine Gefangenen macht, wenn das andere eben nicht einhalten. Und das ist, glaube ich, eine der Stärken, die wir wirklich auch haben und die es auch braucht, finde ich. Wenn, genau wie ich das gesagt habe mit der Onboarding-Checklist, du brauchst halt diese Struktur, weil am Ende ist es ja auch eine Wertschätzung der Zeit des Kunden oder der Kundin, ne? Wenn die wissen, auf was sie sich einstellen können und oder müssen oder sollten und was sie auch vielleicht auf ihrer Seite vorbereiten können, macht es das viel, viel einfacher. Auch da bist du ja als Dienstleister dann wiederum Nutznießer, weil du kriegst den, also in Anführungszeichen, Kram, den du brauchst, schneller und kannst schneller weitermachen. Ist ja, also am Ende gewinnen eigentlich alle. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde es immer hinkriegen. Wir haben ein paar Leute, die das sehr, sehr gut können. Und ich glaube, das sind auch die den Großteil dieser Kommunikation da draußen machen, muss man fairerweise sagen.
Man merkt, wie du dich um Kopf und Kragen redest.
Ja. Also wie gesagt, ich bin es nicht, aber andere können das.
Wir haben einen Kommentar von Jens Faulder, der sich beschwert, dass du hier sein Geschäft nicht kaputt machen sollst, weil sie nach Rechtzeit abrechnen. Jens, tut mir leid, willkommen in 2025. Es gibt neue Herausforderungen.
Tja, ich meine, also ich verstehe schon den Aspekt der zeitlichen Abrechnung. Ich sehe aber auch die andere Seite auch für den Dienst, also auch auf der Dienstleistungsseite. Ne? Ich meine, am Ende des Tages, wenn ich etwas, wo ich vorher halt wirklich stupide Zeit reinstecken hätte müssen, sozusagen, und ich davon jetzt einen Großteil einfach über was auch immer automatisiert oder teilautomatisiert erledigen kann, dann frage ich mich, ist das im Ergebnis deswegen für den Kunden weniger wert? Also ich meine, wenn du mit irgendwie einer Stunde, das hätte dich vorher irgendwie 10 Stunden oder 15 Stunden gekostet, den gleichen Gegenwert leisten kannst, dann machst du da deine Marge kaputt, muss man auch ganz klar sagen. Die Gehälter gehen rauf und die andere Seite geht runter. Und also wie gesagt, ich sehe beides, ich traue auch ein bisschen den Stunden hinterher, auch wenn Jens jetzt sagt, es war ein Witz, ich traue den Stunden an einigen Stellen schon auch hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde lügen, wenn es nicht so ist, aber ich glaube, es ist halt nicht mehr so einfach. Das ist, glaube ich, das große Dilemma, ehrlicherweise.
Ich glaube, die spannende Frage, die dahinter liegt, ist glaube ich, wie führen wir, egal ob es um Dienstleister oder um Mitarbeiter geht, und wie beschreiben wir das, was wir erwarten? Das beginnt ja und endet letztendlich gerade in Deutschland nicht nur mit den Angestellten auch, wo ja auch dasselbe stattfindet. Also Katharina ist da normalerweise, das ist ja eines ihrer Lieblingsthemen. Also wir zahlen oder wir schulden Zeit und wir zahlen Zeit auch bei den Angestellten. Aber wir beschreiben nicht, was wir dafür erwarten. Und gerade bei den Angestellten jetzt, wenn es volatile Zeiten gibt, ist es ja umso schwerer, weil was ist denn jetzt, also wie baue ich jetzt die Mitarbeiter wieder ab, wenn sie das nicht leisten, was ich haben will, die Zeit leisten sie ja.
Genau, aber das Ergebnis. Aber da hast du einen weiteren Elefanten im Raum angesprochen, Pascal. Und zwar, das wird Bastian ja wahrscheinlich aus Kundenprojekten auch kennen. Man sagt es immer so leicht, unsere Mitarbeiter sollen nach Ergebnissen bezahlt werden, aber ehrlich gesagt, welche Ergebnisse? Also über welche reden wir denn da? So, was ist denn wirklich das Ergebnis, was von dem Mitarbeiter erwartet wird? Also geh doch mal rein in ein Unternehmen und frag mal, welches Ergebnis wird denn von dir erwartet? Und wenn du einen ganz guten Tag hast, fragst du auch noch, warum und für wen? So, und dann wird es ganz schnell dunkel, das muss man ganz klar sagen. Also das ist kein zu unterschätzendes Ding. Also man sagt es immer so schnell und ich sage das ja auch gerne immer so schnell, weil ich hasse dieses du wirst nach Anwesenheit bezahlt. Das ist für mich ein Konzept, da dreht sich bei mir der Magen um. Das liegt aber natürlich auch an meinem Naturell, weil jeder, der mit mir schon mal zusammengearbeitet hat, weiß, ich bin eher auch auf der von außen gesehen chaotischen Ecke, glaube ich, bin aber innerlich ein absoluter, wie sagt man, schon ein bisschen autistischer Monk. Also ich brauche so meine Strukturen, ja. Und bei mir kommt immer nur Ergebnis, Ergebnis, Ergebnis. Und der Rest ist, glaube ich, Patrick sagt gerne mal eine Blackbox. Das ist tatsächlich auch so. Und das ist total schwierig, weil wir beschreiben ja Prozesse, ne? Ja. Also wie musst du wann, was, wer, warum machen? Und am Ende denke ich manchmal, so ein Blödsinn. Beschreib doch, was muss derjenige für den anderen tun, damit der Nächste seinen Job perfekt machen kann.
Ja.
Naja. Also das ist, da sind wir noch weit von entfernt, ehrlich gesagt. Von dieser Art zu denken. Also wir bauen Prozesse auf, wir bauen Silos auf, wir bauen sie so systematisch und komplex auf, dass wir mittlerweile Meetings und neue Dinge implementieren, damit die Leute überhaupt wieder miteinander reden und damit der eine weiß, was der andere macht. Das ist total crazy. Das ist total verrückt.
Wahnsinn, ne?
Ja, also was wir da für Dauerloop haben, Wahnsinn. Und das ist halt der Unterschied für mich, und da kann ich mich jetzt in Rage reden, ich höre auch gleich auf, ist der Unterschied zwischen Beschäftigung und Entwicklung. Ja, das ist, und das muss man beim Kunden einmal richtig gut hinkriegen und das muss man für seine Mitarbeiter gut hinkriegen. So, und, Amen.
Und ich habe lustigerweise gestern festgestellt, wir bilden die Leute ja auch schon so aus. Ich habe es dir geschrieben, Katharina. Also ich bin auch aufgrund eines Themas, gerade mit dem Thema Finance und Personal, beschäftige ich mich. Und ich stelle fest, Kostenträger, Kostenarten, Kostenstellen. Und warum nennen Finance es Kostenträger, was eigentlich nur Produkte und Services sind? Und warum kann dann keiner mit Finance reden, wenn man über Produkte und Services reden, weil die reden ja von Kostenträgern. Also wir schaffen diese Silos schon auch selber, dass das niemand miteinander reden kann. Und dann braucht sich ja keiner wundern, dass wir Meetings brauchen, wo dann alle feststellen, ach, das meint ihr.
Ja. Aber, und dann bin ich auch wirklich damit durch, es wird immer noch so gelehrt. Das darf man nicht, das darf man nicht unterschätzen. Guck dir Studienunterlagen an von den Unis. Guck dir Lehrbücher an, wo du denkst, sag mal, das ist so überholt und das ist ein Riesenproblem. Weil jeder, der irgendwie so ein Unternehmen aufbaut, holt sich irgendwie so ein schlaues Buch oder irgendeinen schlauen Studierenden und denkt, der macht da alles richtig. Und das ist, da fehlt ein bisschen gesunder Menschenverstand und ein bisschen Ergebnisliebe. So.
Ja, beziehungsweise ich glaube, es fehlt so diese Übersicht und das ist auch die Herausforderung als Führungskraft. Du wächst, du stellst jetzt jemanden ein und der ist ausgebildet worden in diesem Silo. Und der führt jetzt, weil er es so gewohnt ist, die Sprache ein, die entweder bei den anderen Companies immer so genannt wurde oder in SAP so heißt oder was auch immer die Logik ist. Aber es fehlt dieser gesunde Menschenverstand, der Blick darüber zu sagen, okay, wie können wir das gestalten, dass die möglichst effektive Zusammenarbeit stattfindet?
Aber ich glaube, das ist typisch deutsch auch, ja? Also das ist kein internationales Thema, das sind schon wir Deutschen auch ein bisschen, ja.
Also das ist sehr spannend, Bastian. Wie ist es aus deiner Sicht, aus dem internationalen, oder Patrick, aus deiner Erfahrung?
Patrick? Oh ja, ich kann nur noch ergänzen, ja, es ist etwas Deutsches auf die eine Seite, aber es gibt auch einen Spruch auf Englisch, common sense is not so common. Also gesunder Menschenverstand ist nicht so allgemein verbreitet, als wie man sich das denkt.
Ja, aber ich glaube, du hast schon recht. Also ich glaube, es ist tatsächlich sehr, also an vielen Stellen ist das zumindest deutsch angehaucht, sagen wir es mal so. Ich habe auch das Gefühl, dass viele unserer Kolleginnen, die ein bisschen internationaler sind, in Anführungszeichen, oder eben nicht aus Deutschland sind, da das dem Ganzen ein bisschen offener begegnen und auch nicht selten Profile haben, die breiter sind. Und ich glaube, das merkst du schon, weil da hat Katharina so vollkommen recht. Wir kommen ja aus dem historisch zumindest mal Single-Channel-Geschäft. Wir haben mal irgendwie, also willst du gutes PPC, gehst du zu Peak Ace, war so vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so und bei SEO dann irgendwie vielleicht auch mal, aber am Ende des Tages, glaube ich, das ist halt auch irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Und diese Strukturen aufzubrechen und zu sagen, boah, ja, die SEOs müssen mit den PPC-Menschen reden, das ist gar nicht so trivial. Und du fängst dann irgendwie an, genau wie du es beschrieben hast, irgendwelche Abstimmungstermine und du denkst, Alter, können ja nicht so miteinander reden. Aber ja, das ist die Realität. Das ist leider die Realität. Das ist vollkommen richtig.
Voll.
Ja. Da muss ich aber auch die Deutschen dann wieder im Schutz nehmen. Also Ich als gebürtiger Niederländer wohne jetzt seit 20 Jahren im deutschsprachigen Raum, habe auch 10 Jahre im englischen oder anglosächsischen sprachigen Raum gearbeitet. Und etwas, was mir aufgefallen ist, ist, im anglosächsischen sprachigen Raum, da wird Professionalität definiert, indem man zuerst mal eine gute Präsentation führt, die Leute entertaint. Und die Leute, die können dann nachher dir Fragen stellen von was sie dir noch nicht verstanden haben. Im deutschsprachigen Raum muss man während der Präsentation genau alles aufzeigen bis ins Detail, sodass man aufzeigt, wie gut ich alles ins Detail verstehe. Mit dem auch zuvor, dass wenn man etwas Neues introduziert, muss alles genau richtig sein ab den ersten Mal, dass es ausgeführt wird. Wobei es in de anglo-saxischen Raum ist, oké, probieren wir mal aus. Wenn etwas schief geht, kein Problem. Solange du mal eine Lösung findest für das Problem, was dann entstanden ist. Und dann wirst du auch wieder als professionell betrachtet. Und Deutschland ist groß geworden durch diese Denkweise, über so viele Jahre, daardoor is het de motor der Europese Wirtschaft geworden. En jetzt, door deze ganze Digitalisierung, die stattfindet, moesten ganz viele Sachen neu ausgedacht werden. En genau dat is das Problem, wo wenigstens aus meiner Sicht so schwierig is für den deutschsprachigen Raum. Die moesten loslassen van das traditionele denken, om überhaupt neue Sachen auszuprobieren. Also daar brauchen die einen anglo-saxischen Ansatz. Aber das geht eigentlich gegen das, was das Land groß gemacht hat. Und dat, ik vind es ein ganz spannendes Thema, weil es ist nicht, dass die Leute nicht wollen. Aber sie müssen jetzt. Und ja, Daar zie ik dat Duitsland dan weer een zeer grootes nachteil had.
So, bevor wir jetzt aber die Weltwirtschaftslage lösen hier in diesem netten Nachmittagsrunde, schließe ich einmal so grob den ersten Call. Wir haben normalerweise auch immer einen Q&A-Call und wir müssen natürlich zuerst mal sagen, wir sind ein bisschen aus dem Rhythmus, weil es leichte Grippeschwierigkeiten gab. Wir machen noch einen Termin mit Bastian jetzt im Anschluss aus und werden euch dann mitteilen, wann der stattfindet. Ansonsten gilt wie immer, alle Fragen über alle Kanäle zu uns. Wir sammeln die, werden die zusammen und werden sie dann Bastian in der nächsten Runde vorstellen und werden dann einfach in dieser Runde uns nochmal weiter unterhalten mit den Fragen, die gekommen sind. Ansonsten danke ich sehr für eure Zeit und für euer Zuhören. Und gibt es noch irgendwelche schlauen Abschlussworte, außer wie lösen wir die Weltwirtschaftskrise?
Nein, schön, Bastian, dass du da warst. Das war richtig nett.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Genau, dann schließe ich hiermit den Call und wir bleiben noch hier kurz ein bisschen zusammen, liebe
Gemeinde.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.